Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größtem Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme. Rameda ist der führende Partner für den Automobilhandel und Werkstätten. Über den Online-Konfigurator auf rameda.de finden Sie jederzeit die passende Anhängerkupplung samt Einbau- und Kodierservice. Rameda, wir verkuppeln Sie mit Ihren Kunden und das seit fast 30 Jahren.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Autohaus-Podcast. Ich freue mich, dass wir diesmal wieder Herrn Weddingen von Knapp dabei haben. Und Weddingen von Knapp ist ja bekanntlich Präsident des VW Audi Partnerverbands, also sozusagen die größte Organisation, die wir in der Branche haben. Damit natürlich auch entsprechend Gewicht und wir sind auf seine Antworten gespannt. Hallo, Herr Weddingen von Knapp.
Guten Morgen, Herr Meinzel. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Diesmal allerdings ganz besonders darüber, dass ich in München bin und auch mal das kennenlerne, wo Ihre Heimat ist und wo Ihre Arbeitsumgebung ist. Also insofern freue ich mich, hier zu sein. Guten Morgen.
Ich finde es toll, dass Sie gekommen sind und wir eben diesmal auch wieder live das Ganze machen können, weil live ist einfach besser, als wenn man es sozusagen mit Teams macht oder so. Aber man kann dann eben die Leute viel besser einschätzen. Man kriegt viel mehr mit. Man kann auch entsprechend nachfragen. Lassen Sie mich gleich einsteigen. Es geht ums Thema IFA Markenmonitor Volkswagen Audi. Da haben ja beide Marken jeweils in ihrer strategischen Gruppe, sprich Volkswagen Volumenhersteller, Audi als Premium-Marke, den ersten Platz erzielt. Es scheint, dass die Stimmung gar nicht so schlecht ist.
Ja, es scheint ebenso. Also erstmal vorab muss man sagen, dass der IFA Markenmonitor sicherlich eine ausgesprochen gute Leistung der beiden Herren Heindl und Meyer sind. Das ist ein gutes Format, aber in der Beurteilung muss man wirklich noch mal genau hingucken. Was haben wir denn vor uns? Wir haben die Beurteilung des Jahres 2023 vor uns. Das ist das Erste. Das ist sozusagen keine aktuelle Beurteilung. Die aktuelle Lage ist anders, dazu komme ich gleich. Und wenn man auf die Lage des letzten Jahres eingeht, muss man einfach sagen, Volumenhersteller, erster Platz, prima, wunderbar. Da sonnt sich natürlich auch der Markt Deutschland. Aber in Wirklichkeit ist es ja Platz 20 von 28. Und wenn man das mit der Zufriedenheit in Zusammenhang bringt, muss man einfach sagen, ist man auf einer nicht angemessenen Zufriedenheit. Das darf eigentlich dem Marktführer nicht passieren, dass man hier auf Platz 20 ist. Sondern wenn es so ist, und da bin ich felsenfest von überzeugt, dass Volkswagen sehr daran gelegen ist, dass die Händler zufrieden sind, dann muss man andere Voraussetzungen schaffen, damit man auch wirklich auf Platz 3 insgesamt mal kommt oder 5 insgesamt mal kommt. Dann hat man wirklich was in der Hose. Ich habe immer gelernt, mit vollen Hosen ist gut stinken. Also insofern wäre es mir sehr lieb, wenn wir hier seitens Volkswagen nochmal deutlich bessere Voraussetzungen haben, damit sich auch die Zufriedenheit in der wirklichen Platzierung deutlich verändert. Die Zufriedenheit, ich bleibe bei Volkswagen, auf das Jahr 2024 bezogen. Und da bin ich mal gespannt, wie die Herren Reindl und Meyer das auch im laufenden Jahr hinterfragen, sodass wir im nächsten Jahr auch sicherlich nochmal einen ganz anderen Wert gespiegelt bekommen. Die Zufriedenheit ist derzeit eine Katastrophe, weil wir letztlich mit der Transformation, die der Volkswagen-Konzern geht und auch gehen muss, muss es Friktionen geben. Das ist unausweichlich. Wenn ein solcher Industriekonzern sich häutet, und er häutet sich massiv, kann es im Gebälk nur knirschen. Und insofern knirscht es sehr, sehr heftig und sehr, sehr deutlich. Und Sie brauchen ja nur die Zeitung aufzuschlagen. Sie lesen es ja jeden Tag mit irgendeiner Pressemitteilung. Entweder wird Herr Blume mit seiner Politik in China gespiegelt oder er wird mit seiner Politik hier in Deutschland gespiegelt oder wird angegriffen, dass er zwei CEO-Funktionen hat und welche er macht, steht immer in Frage. Also auch ich kann nur sagen, ich verstehe nicht, wie man physisch, psychisch eine solche unglaubliche Leistung vollbringen kann. Beide Konzerne, die in Schieflage sind, das muss man ja deutlich sagen, Porsche auf der einen Seite, Volkswagen auf der anderen Seite, das sind ja beides Konzerne in einer massiven Bedrängung des Wettbewerbs mit den Chinesen auf der einen Seite, der Technik auf der anderen Seite, dem völligen Versagen von der Cariad, neuen Wegen, die aufgeschlagen werden müssen und sich da erstmal entwickeln müssen, bevor man überhaupt deren Erfolg bemessen kann. Also eine solche Thematik zweimal zu spielen als CEO, also wenn es überhaupt geht, müsste man ihm ein Riesenkompliment machen. Ich glaube nicht, dass es geht. Aber das werden die Eigentümer selbst entscheiden, was der richtige Weg ist. Für Volkswagen ist es so, dass wir alle Kraft an Bord brauchen, um diesen Konzern in die richtige und die Marke auch in die richtige Richtung zu bekommen. Wir haben massive Schwierigkeiten in der E-Mobilität vor uns. Wir haben alte Architekturen. Wir haben zwar sehr gute Auftragseingänge. Wir sind mit dem Auftragseingang sehr zufrieden. Derzeit unter den gegebenen Umständen, was die Verbrenner betrifft, auch die Elektrofahrzeuge, insbesondere der ID.7, spielen uns wirklich gut in die Karten. Aber es geht immer nur um Preispunkte. Und die Preispunkte, wenn die gefunden werden, werden wir ordentliche Auftragseingänge haben. Wenn die Preispunkte nicht gefunden werden, dann werden wir keine ordentlichen Auftragseingänge haben. Und das ist, sagen wir mal, insbesondere in der bei den Elektrofahrzeugen besonders schwierig, weil wir dort ja zusammen mit der Marke in einer Agentur sind, in einer unechten Agentur. Und in dieser unechten Agentur hat der Hersteller eben die Aufgabe, diese Preispunkte zu finden. Und wir haben ja nicht nur den einen Kunden, sondern wir haben ja eine ganze Handvoll verschiedener Kundengruppen, für die Preispunkte gefunden werden müssen. Die Expertise hat die Marke bis heute nicht. Also wir üben da wirklich nach wie vor mit der Hand am Mann und machen da auch ordentliche Fortschritte, aber die sind auch nicht so schnell, wie sie sein müssten. Es passieren nach wie vor auch große Fehler in diesen Ausschreibungen für die entsprechenden Aktionen. Aber wir kommen sicherlich der Sache näher in langsamen Schritten. De facto Zufriedenheit Volkswagen heute vor dem Hintergrund, dass wir keine besonders moderne Architektur zu erwarten haben in den nächsten 3 Jahren, damit mit unserem Produkt, mit dem wir immer wettbewerbsführend waren, nicht mehr wettbewerbsführend sind, stehen uns harte Jahre ins Haus. Und insofern ist die Zufriedenheit in Frage gestellt. Wir haben nach wie vor die beste Franchise, die man haben kann. Das muss man sagen. Ich wollte keinen anderen Händlervertrag haben als Volkswagen, denn die anderen Marken haben ja die gleichen Probleme. Jeder Konzern, ob es BMW, Mercedes, Stellantis ist, Ford ist, die müssen sich alle häuten und müssen sich alle einstellen auf die neuen Voraussetzungen im Mobilitätsmarkt zusammen mit der E-Mobilität. Und das reißt ein Geschäftsmodell auseinander in den Konzernen, und das wieder zu adjustieren, ist extrem aufwendig.
Noch ein Wort zu Audi?
Tja, eigentlich müsste man sagen, dazu gehören mehrere Worte. Also auch Audi mit Platz 12, damit ist ja klar, wie es unter den Marken wirklich aussieht. Immer noch ein deutlich besserer Platz als Volkswagen, aber eben das Resultat des letzten Jahres. In diesem Jahr, kann man nur sagen, ist die Stimmung bei Audi auch ziemlich katastrophal, weil wir nur alte Modelle derzeit haben. Die neuen Modelle, die kommen, sind uns versprochen, kommen ja viel zu spät, weil die Entwicklungen bei der CARIAD viel zu spät sind. Und natürlich liegt es auch an den Entwicklungszyklen, die Audi viel zu spät angestoßen hat. Wir kommen mit den neuen Modellen viel zu spät am Markt an. Also insofern haben wir bei Audi eine durchaus bemerkbare Unzufriedenheit. Wie wir dann an den ersten Platz in 23 gekommen sind, weiß ich auch nicht, aber es ist zumindest mal ein Zeichen für die Ingolstädter, die hart arbeiten und auch im Markt versuchen, mit dem Handeln eine gute Lösung zu finden. Da macht jeder seinen besten Job, aber man kann den Job immer nur mit den Handwerksmitteln machen, die man zur Verfügung hat. Und wenn die Kelle eben ausgelatscht ist, lässt sich auch eine Mauerfuge nicht gut ziehen.
Lassen Sie uns kurz über das Jahr 2024 sprechen. Sie haben ja darauf auch schon entsprechend Stellung bezogen. Wenn man mal schaut, Volkswagen mit 11% im Plus, da wird ja auch was richtig gemacht, oder? Und Sie sagten ja selber gerade, beste Franchise. Also, ja, wir sollte haben, man ja, mal auch mal sagen.
Ja, wir haben eine sehr gute Auftragseingangslage und wir haben auch eine sehr gute Auslieferung. Wir haben alle logistischen Prozesse noch nicht so im Griff, wie wir uns das wünschen. Aber wir haben eine ordentliche Situation, was den Verkauf betrifft. Und wir haben eine Lieferfähigkeit an Produkten, insbesondere auch an Verbrennern, an guten Verbrennern. Wir sind mit dem Tiguan rausgekommen. Auch der Wagen hat wieder für meinen Begriff zu lang gedauert, bis er auf den Markt kam. Aber alles, was Volkswagen auf den Markt bringt,
Neuer Passat,
ist absolut Weltklasse. Und die Autos werden auch, das merken wir sofort, im Flottengeschäft sofort angenommen. Der Passat ist der König der Kombis und ist es geblieben. Also wir sind mit den Geschäftskunden bzw. mit den Flottenkunden im besten Einvernehmen mit diesen Produkten, haben gute Auftragseingänge. Und da sind wir natürlich sehr zufrieden. Bei Audi sieht das ganz anders aus. Wir haben das desaströse Situation, dass wir den 3-Liter-Diesel nicht mehr haben bei Audi oder noch nicht wieder haben. Die Entwicklung dieses Motors, der da nachentwickelt werden muss, dauert doch sehr viel länger, als wir das gedacht haben, beziehungsweise auch als das Audi angenommen hat. Aber das ist der 3-Liter-Diesel, den wir letztlich alle lieben, den alle Vielfahrer lieben. Das ist der beste Motor, den Volkswagen, der den Konzern je gebaut hat. Also ich kenne diesen Motor seit 2003 und fahre den seitdem und kann nur sagen, einen besseren 3-Liter-Diesel als den Volkswagen-Diesel gibt es nicht oder Audi-Diesel. Und insofern, der fehlt uns. Und der Audi A4 ist im achten Jahr, also da kann man nicht furchtbar viel zu sagen. Der Audi A6 ist auch nicht das modernste Auto auf der Straße. Da macht uns BMW was vor, da macht uns Mercedes was vor. Wir haben leider Gottes in Konzernen auch die falschen Karten gelegt zum Hybrid. Wir haben keinen Diesel-Hybrid, sondern wir haben Benziner-Hybrids und das ist auch ein Nachteil.
Das heißt, es wird noch eine Zeit dauern, bis Audi wieder da ist, wo es mal gewesen ist.
Ich bin fest davon überzeugt und da sage ich genau das Gleiche wie bei Volkswagen auch. Es ist die in der Ergänzung mit Volkswagen und Audi und Nutzfahrzeuge kann man keine besseren Franchises haben. Es sind die besten Verträge, die ein Händler haben kann. Es ist ein guter Partner auf der anderen Seite, der allerdings seinen Blick natürlich derzeit völlig auf den Handel verloren hat, weil sich der Gesamtkonzern eben dreht und häutet, wie ich das eben gesagt habe. Und dann kann man nicht verlangen, dass jedes, also man kann als Händler natürlich verlangen, dass man auch in schwierigen Zeiten entsprechend gewürdigt wird. Aber der Konzern hat eben, sagen wir mal, seinen Fokus im Moment auf andere Dinge und ist total finanzgetrieben. Und da werden im Vertrieb massive Fehler gemacht. Das eben aus fehlenden finanziellen Mitteln heraus. Also der Grund, Volkswagen ist vorne, jawohl, glücklicherweise. Audi ist im Moment hinten. Leider Gottes, kann ich nur sagen. Und wir werden auch noch ein bisschen Zeit brauchen, bis wir wieder vorne sind.
Das eine sind die Stückzahlen, das andere ist eben auch, was unterm Strich rauskommt und was dann eben dem Handel bleibt. Wie hat sich denn das Betriebswirtschaftliche entwickelt jetzt in diesen ersten 6 Monaten des Jahres 2024?
Ja, das macht uns natürlich Sorgen. Wir müssen allerdings erstmal konstatieren, dass wir die letzten 4 Jahre wirklich gut verdient haben. Das lag an knapper Ware insbesondere, aber an Ware, die dann auch verkaufbar war. Jetzt haben wir Ware, die schwer verkäuflich ist, bei Audi insbesondere. Wir haben bei Volkswagen noch viel zu teure Elektrofahrzeuge. Wir können am Elektromarkt nicht so punkten, wie wir das wollen. Und insofern merken wir jetzt auch, dass die Volkswagen-Kostenstelle beginnt zu verlieren. Bei Audi verliert die Kostenstelle massiv. Bei Nutzfahrzeugen haben wir das gleiche Thema. Das haben wir noch gar nicht richtig beleuchtet. Das wichtige Thema Nutzfahrzeuge ist für uns ein elementares Thema, weil das letzte Rad, was läuft, ist ein Nutzfahrzeugrad. Und wenn wir da nicht in der Marktführerschaft bleiben und wenn wir da nicht wirklich vorne bleiben, dann haben wir wirklich alles falsch gemacht, was wir falsch gemacht haben könnten. Und ich hoffe, dass der Konzern das richtig beurteilt und ich hoffe, dass auch Konzernleute hier zuhören und auch nochmal die Botschaft verstehen. Volkswagen Nutzfahrzeuge ist einer der wichtigsten Ertragsbringer des Handels im Bereich mit Volkswagen in der Kombination. Und hier darf man keine Fehler machen, die derzeit aktuell massiv betrieben werden. Also insofern kann ich nur sagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge macht uns Riesensorgen. Diese Kooperation mit Ford ist eine Kooperation, die nicht im Himmel geschlossen worden ist, sondern aus Sicht des Handels in der Hölle geschlossen worden ist. Und die macht uns große Schwierigkeiten, weil Ford das Auto mittlerweile hat und wir haben es immer noch nicht. Wir können ein Jahr lang einen T6 nicht liefern. Ein Zustand, der ist desaströs. Schlimmer geht's nimmer, kann man nur sagen. Da kann ich nur hoffen, dass auch diejenigen, die die Entscheidung für diese Marke zu treffen haben, wissen, was es wert ist, mit der Mobilität wirklich zum Schluss mit dem Paket am Kunden zu sein. Das brauchen wir. Wir haben den Caddy als Lieferwagen, Stadtlieferwagen. Wir haben den T6 als Stadtlieferwagen, oder besser gesagt den zukünftigen T7. Das sind die Fahrzeuge, mit denen wir zum Kunden kommen. Und wenn die nicht da sind, dann sind wir zweiter Sieger.
Wie lauten also die klaren Forderungen bezüglich Nutzfahrzeuge?
Nutzfahrzeuge bedeutet, dass wir hier eine sehr klare, starkes Bekenntnis des Konzerns für die Marke haben. Das ist das allererste, damit die in Hannover auch richtig arbeiten können und auch die entsprechenden finanziellen Mittel haben, um hier auch punkten zu können. Wir brauchen einen eigenen Vertrieb bzw. eine eigene Entwicklung für unsere eigenen Autos. Wenn Sie heute einen Amarok verkaufen und sehen hinten die Ford-Pflaume sozusagen auf den Teilen aufgedruckt, dann ist das eine Niederlage in jedweder Form. Ich kann das keinem Kunden erklären, warum auf einem Volkswagen-Produkt eine Ford-Pflaume sozusagen abgedruckt ist. Aber das passiert leider Gottes. Und wenn man solche Kooperationen eingeht, denn wir haben ja den Ford Ranger als Modell, nicht? So, und vor dem Hintergrund dürfen solche Pannen nicht nochmal passieren. Das muss für die Zukunft ausgeschlossen sein. Wenn man hier wirklich punkten will und sagen will, wir wollen in Europa mit Volkswagen die letzte Meile bedienen. Und das können wir nur mit dem Stadtlieferwagen T7 und mit dem Caddy. Und mit darunter möglicherweise noch kleineren Items. Wir sehen ja gerade, was sich so am Markt entwickelt mit den E-Fahrrädern, die umbaut sind. Möglicherweise kann man auch kleine E-Mobilitätskonstrukte bauen, die dann zum Schluss in Fußgängerzonen einfahren dürfen, wo dann auch der Caddy nicht mehr einfahren darf. Das ist die Botschaft für Volkswagen Nutzfahrzeuge. Für Volkswagen Pkw heißt die Botschaft, so schnell wie möglich preiswerte, bezahlbare Elektrofahrzeuge zu bauen. An der Elektromobilität kommen wir nicht vorbei. Also dann müssen wir auch dementsprechend preiswerte Fahrzeuge haben. Und bei Audi heißt es, wenn Premium draufstehen soll, muss Premium drin sein. Und dann müssen auch Premium-Entwicklungen dastehen. Und das in aller Kraft. Also da steht der Herrn Döllner noch eine Menge Arbeit ins Haus.
Und vergessen wir auch nicht, dass jedes verkaufte Auto ja ein Geschäft nachzieht im After-Sales-Bereich. Und es ist ja, da ist ja Nutzfahrzeuge wichtig, sind die PKWs wichtig. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, dass eben jedes nicht verkaufte Auto ja letztlich damit auch in Zukunft einen Verlust im Service bedeutet.
Ganz genau. Der Service ist, wenn man so will, ja das wesentliche Geschäft im Konzern überhaupt. Wir leben ja im hohen Maße von den Ersatzteilen. Wenn wir jetzt die Elektromobilität vor Augen haben, dann wissen wir, dass die Elektrofahrzeuge lange nicht die Anzahl von Ersatzteilen haben, wie Verbrennerfahrzeuge das haben. Also insofern kann man sich vorstellen, wie sich das Geschäftsmodell auch im Konzern ändern muss. Weg von den Ersatzteilen hin zu anderen Ertragsquellen. Wir merken das natürlich auch, dass das Werk sehr stark auf die Ergebnisse des Handels schielt und keine Gelegenheit auslässt, Anteile aus diesem Ergebnis in ihre Richtung oder in seine Richtung zu shiften. Das merken wir natürlich auch und das macht die Zufriedenheit des Handels natürlich gerade nicht besonders glücklich.
Wenn wir uns das Thema gebrauchte E-Mobile anschauen, dann ist es ja auch quasi sozusagen ein schwerer Hinkelstein, der da um den Hals hängt, gerade bei Audi. Wie könnte hier eine Lösung ausschauen, dass diese gebrauchten E-Mobile, die ja in der Regel mit Verlusten nur zu verkaufen sind, dass man hier was noch draus macht?
Also wir haben mit Audi glücklicherweise eine Restwertstrategie entwickelt.
Wobei nicht alle Fahrzeuge damit drin sind.
Das ist richtig. Wir haben die E-Trons, die im Moment noch auf dem Markt sind, müssen wir selber ausschwitzen. Das kostet uns Geld. Das ist ein Thema, das haben wir auch letztlich zu vertreten. Die Fahrzeuge, die wir hier in Gang gebracht haben, müssen wir auch vermarkten. Aber wir werden auf diese Art und Weise durch die Restwertstrategie, die wir mit dem Hersteller vermarktet haben, auch alle E-Fahrzeuge zum Schluss in die entsprechende Strategie hineinbekommen, in das Restwertmodell hineinbekommen. Und in dem Restwertmodell läuft es ja so, dass wir uns an den DAT-Restwerten orientieren und die ziehen natürlich nach. Das heißt, wenn die Restwerte sinken, hat man circa 2 Monate Nachlauf, bis sie dann auch wirklich gesunken sind. Das ist die schlechte Botschaft. Wir haben in den letzten 4 Jahren die gute Botschaft gehabt, dass also auch die Restwerte, die immer weiter gestiegen sind, auch langsamer gestiegen sind, sodass unsere Zuzahlungen, die wir zum Schluss geleistet haben in dem Modell, auch etwas später gekommen sind. Also insofern, das gleiche Modell haben wir übrigens auch bei Volkswagen Nutzfahrzeuge und haben auf diese Art und Weise vermieden, dass die FS AG, die ja größter Vermittler von Gebrauchtwagen für den Konzern werden will und letztlich die Vertriebsmaschine des Konzerns ist, das muss man wissen, die FS AG ist keine Gesellschaft, die dem Handel dient, sondern die vordergründig natürlich mit dem Geld, was sie verdient, dem Konzern dient. Und das muss jeder Händler immer vor Augen haben. Und vor dem Hintergrund waren wir sehr froh, dass die Gebrauchtwagen bei uns laufen und nicht bei der FS AG laufen. Das ist ein strategischer Gewinn für uns.
Aber wir halten fest, dieses Thema Restwert, die Restwertabsicherung, damit ist man auf dem richtigen Weg.
Absolut. Damit bleibt das Geschäft im Handel. Und da ist es auch richtig aufgehoben. Nicht deswegen, weil wir letztlich ein Fingerzeichen in Richtung FS AG machen wollen, sondern weil wir wissen, dass wir diejenigen sind, die die Gebrauchtwagen auch am sinnvollsten und am wertschöpfendsten verkaufen können. Denn wir bringen die Fahrzeuge auch in Deutschland in den Umlauf und haben dann die Produkte auf diesen Fahrzeugen, die die Loyalisierung nach vorne bringen. Denn wir wollen die Gebrauchtwagen natürlich bis zu 8 Jahren bei uns in der Organisation halten. Das bedeutet auch 8 Jahre Ersatzteile. 8 Jahre Ersatzteile für den Konzern, 8 Jahre Ersatzteile für uns. Also das Geschäft muss hier wirklich auf dieser Ebene gemacht werden.
Wir haben über das Thema schon gesprochen, und zwar die Strategien, was die E-Mobilität betrifft, bei Audi und bei Volkswagen. Wenn man jetzt mal sieht, die anderen schlafen ja auch nicht, muss man sagen. Da ist ja eine gewisse Dynamik drin, auch wenn es anscheinend nicht wahrhaben will. Gleichzeitig kommt aus Fernost ja auch Ware rüber und denen sagt man ja nach, die sind besser. Wenn man jetzt die Strategie nochmal abklopft auf der Konkurrenzsituation, weiß man da, wo man hin will?
Also wir haben erstmal als Verband, um das wirklich zu begreifen, einen Move gemacht, der aus meiner Sicht außergewöhnlich ist. Wir haben insgesamt 9 elektrische chinesische Fahrzeuge unseren Partnern zur Verfügung gestellt, in Leipzig auf einem Fahrsicherheitszentrum, haben das Werk gebeten, ihre Fahrzeuge dagegen zu stellen und haben von allen 3 Marken Fahrzeuge bekommen, die wir im Vergleich testen können. Und dabei stellt sich eben Folgendes heraus.
Das war eine Vergleichstest quasi. Also Sie haben quasi sozusagen Ihren Mitgliedern ermöglicht, zu testen, wie sind die Produkte im Konzern, genau. Wie sind die Konkurrenzprodukte.
Und wie sind die Konkurrenzprodukte aus China? Wie muss man das bewerten? Denn die meisten Partner von uns sind ja nicht in Peking auf der Motorshow gewesen oder haben sich Fahrzeuge, sagen wir mal, besehen, um zu wissen, was kommt da eigentlich auf uns zu. Und das, was man wirklich sagen muss, ist, dass man erstaunt ist, mit was für einer Qualität die Chinesen auf uns zukommen. Im Übrigen ist das kein Wunder, denn die Herren, die diese Fahrzeuge entwickeln, sind maßgeblich Deutsche. Es sind die deutschen Designer, es sind die deutschen Ingenieure, die letztlich für die Chinesen arbeiten und wirklich gute Qualitäten zusammenbringen. Da ist keine Türe, von der sie glauben, dass sie scheppert. Die fallen alle gut ins Schloss. Die Fahrzeuge fahren absolut, wenn nicht sogar besser, aber zumindest mal gleichwertig auf der Teststrecke. Wobei man sagen muss, dass der ID.7 zum Schluss alle Fahrzeuge aus China ausgestochen hat. Das hat mich total gefreut, weil das natürlich zwar eine alte Architektur ist, Elektroarchitektur ist, aber die Fahreigenschaften dieses Wagens sind außergewöhnlich. Und das muss man letztlich auch, sagen wir mal, für sich auch als Partner und als Händler auch mal so sehen. Wir waren erstaunt, wie wenig Partner sich diese Chance genommen haben, das zu machen. und diese Erfahrung zu machen. Aber man muss sagen, das, was aus China kommt, ist ernst zu nehmen. In jeder Form. Und ich kann nur sagen, aufgrund des wahnsinnigen Preiskampfes, der jetzt in China tobt, werden die Chinesen nichts anderes versuchen, als die Fahrzeuge auf die ausländischen Märkte zu bringen, um aus dem Preiskampf rauszukommen. Sie werden nach Europa drängen. Wir wissen, dass in Antwerpen schon die großen Anlandungsstellen sind für die großen Frachter, die gebaut werden. BYD baut Frachter mit 12.000 Einheiten, um die Fahrzeuge hier hinzubringen. Und wir werden hier einen massiven Wettbewerb erleben. Ich habe da keine Sorge vor, weil wir damals schon die Japaner erlebt haben, die nach Deutschland kamen. Wir haben dann die Koreaner erlebt, wir werden die Chinesen erleben. Aber in Summe nehmen sie uns Marktanteile weg. Und in Summe wird der Markt für die deutschen Fahrzeuge auf dem deutschen Markt kleiner. Auch das muss man wissen. Und insofern hoffe ich, dass unsere Konzernführer auch genau wissen, was sie tun. Wir waren dieses Jahr in Peking und haben uns angesehen, wie der Markt dort läuft. Wir haben uns durch einen Guide kundig gemacht, wie der gesamte Markt dort funktioniert, wie die Fahrzeuge entwickelt werden, mit was von der Geschwindigkeit sie entwickelt werden, mit was von der Geschwindigkeit sie auf den Markt kommen. Und da muss man sagen, da hat Volkswagen große Aufgaben vor sich.
Die Chinesen sind exportorientiert, so wie die Deutschen. Und ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass die Deutschen und auch die Europäer insgesamt am chinesischen Markt ja jahrzehntelang gutes Geld verdient haben. Also man kann es den Chinesen jetzt ja nicht übel nehmen, dass sie ihre Fahrzeuge, auch wenn sie es mit unserer Hilfe quasi das so dahin gekommen sind, quasi jetzt nach Europa bringen wollen. Natürlich aufpassen müssen wir auf alle Fälle, ob der Wettbewerb auch eingehalten wird. Sprich, ob da nicht irgendwelche Förderungen laufen. Aber da hatte die EU-Kommission doch mit Zöllen oder ist dabei, mit Zöllen zu reagieren, was dann ja wieder eigentlich positiv zu sehen ist.
Ja, wobei auf der anderen Seite muss man sagen, Wettbewerb ist Wettbewerb und man merkt ja auch am VDA und an den Äußerungen des VDAs, die ja die Zölle eigentlich auch gerne vermeiden würden, dass sie sich dem Wettbewerb stellen und wir brauchen den Wettbewerb hüben wie auch drüben. Insofern ist die Frage der Zölle, kann ich persönlich nicht so gut beurteilen, weil ich kein Volkswirt bin und das nicht so schnell rechnen kann in den Modellen. Aber vom Gefühl her sage ich nur, Zölle behindern eigentlich den Markt. Und regulierte Märkte haben eigentlich nie gut funktioniert, sondern es funktionieren eigentlich immer wettbewerbsorientierte Märkte, weil der Markt regelt es. Und wir werden sicherlich mit dem Volkswagen-Konzern in China schwere Zeiten haben. Die werden jetzt durchschritten werden müssen. Wir brauchen 3 Jahre, bis wir da auch weiterkommen. Aber wenn das jetzt alles so kommt, wie es kommen soll und wie man so die Zeichen sieht, dass auch die Autos, die wir jetzt bekommen in 3 Jahren, erstmals nicht vom Auto her zum Kunden entwickelt werden, sondern von der Software zum Kunden entwickelt werden, dann bin ich der Meinung, sind wir auf dem richtigen Weg.
Lassen Sie uns nochmal einen Blick werfen auf den Vertrieb in Deutschland und aufs Vertriebssystem. Und es ist ja auch oder wird immer noch heiß diskutiert und da ist man sicher noch nicht am Ende. Und die einen führen es ein, die anderen lassen es bleiben, die anderen kündigen es an, machen es dann doch nicht. Also insofern weiß man nicht genau, wo der Weg hinführt. Allerdings haben sich die Konzernmarken, damit meine ich natürlich Volkswagen, Audi, Skoda und auch Cupra, entschieden, die unechte Agentur einzuführen. Sie ist ja noch nicht überall vorhanden. Aber wie beurteilen Sie nochmal jetzt rückblickend, ihr habt es ja damals sogar gefordert, mit dem ID3 die unechte Agentur einzuführen. Wie beurteilen Sie jetzt aktuell sozusagen dieses neue Vertriebssystem?
Also ich kann nur sagen, dass meine Meinung sich zum damaligen Zeitpunkt mit der heutigen Meinung deckt. Ich halte die unechte Agentur für ein probates Mittel im Vertrieb, wenn man genau weiß, was man tut. Und das weiß der Konzern leider nicht. Der Konzern ist beraten worden durch Beratungsfirmen. Sie kennen die Big Five. Accenture ist ja eine davon. Die haben Sie auch in Ihren Medien auch immer wieder mal erwähnt. Aber dazu gehören natürlich BCG, A.T. Kearney, Bain. Ich kenne verschiedene Folien dieser Konzernberater, in denen die Agentur sozusagen als Allheilmittel für die Kostenersparnis angeraten wird. Dafür haben die Beratungsunternehmen Millionen kassiert und sind auf Deutsch gesagt krachend gelandet, weil sie überhaupt nicht beraten haben, welche Agentur. Die echte, die unechte. Die echte mit den Vorteilen, die unechte mit den Vorteilen. Die echte mit den Nachteilen, die unechte mit den Nachteilen. Die Frage, welche Kosten beim Konzern aufgebaut werden müssen, um eine unechte Agentur steuern zu können, die echte Agentur gegebenenfalls steuern zu können, die sind von den Beratern überhaupt nicht aufgeworfen worden und dem Konzern gar nicht vorgestellt worden als Gegenrechnung. Wir sind ja heute mittlerweile immer noch so weit, dass wir auch in dem Volkswagen-Agentursystem, unser sogenannter MEB-Vertrag, nicht das erfahren, was wir seinerzeit vereinbart haben. Wir haben seinerzeit vereinbart mit Jürgen Stackmann, das Bestellen eines Autos ist so leicht wie das Bestellen einer Pizza. Das war sozusagen die Mantra, mit der er letztlich durch die Vertriebsbüros des Konzerns und auch bei uns im Vertrieb durch die entsprechenden Verbände gegangen ist. Und dem war ja viel dem konnte man ja viel abgewinnen. Wenn man sagt, okay, wir haben ein Bestellsystem, wir haben ein Logistiksystem dahinter, was genau funktioniert, was der Hersteller natürlich alles betreibt und betreiben muss. Wir haben eine gewisse Preisdisziplin, weil der Hersteller die entsprechenden Preispunkte regional, national und nach Kundengruppen geclustert findet. Wenn man das alles bewertet, hat man ein wirklich gutes Vertriebssystem.
Das ist aber die Theorie.
Das ist die Theorie. Es ist ja nichts übrig geblieben von dieser Theorie, bis auf die Tatsache, dass die Lagerwagen und Ausstellungswagen in die Bücher des Volkswagen-Konzerns gehen. Ja, wunderbar, freuen wir uns
natürlich. Und die Zinsen weggefallen sind.
Und damit fallen natürlich bei uns die Zinsen weg. Und unser Working Capital ist natürlich deutlich kleiner geworden. Wunderbar, freuen wir uns drüber, aber es reicht nicht. Das reicht nicht und wir wissen, dass die Vergütung nicht reicht für den MEB-Vertrag. Das weiß auch Volkswagen. Wir sind auch derzeit mit Volkswagen in Gesprächen, diese Vergütung aufzunorden und anzugleichen an die Vergütungen, die wir mittlerweile mit Audi und Volkswagen Nutzfahrzeuge getroffen haben und auch ganz nebenbei angepasst werden müssen an die Vergütungen, die Skoda hat. Also da muss man sagen, ja, man kann solche Vertriebssysteme machen, aber dann muss man wissen, was man selbst zu tun hat. Und das weiß der Konzern bis heute nicht. Der Konzern hat bis heute die EDV-Systeme nicht, hat bis heute die Bestellsysteme nicht, die wir brauchen und kann uns keine entsprechenden Ersparnisse liefern.
Hat sich da eigentlich der Konzern abgestimmt? Ich meine, wir haben Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, Skoda, Cupra. Ich habe den Eindruck, die haben alle separat verhandelt und haben dann ein System geschaffen, das eben sozusagen am besten, wo man am besten noch verhandeln hat können. Und wie ist der aktuelle Stand da? Gibt es da jetzt Angleichungen oder kann man sagen, das eine System ist besser als das andere? Wie seid ihr damit zufrieden insgesamt?
Tja, also wenn Sie mich als alten Fahrensmann fragen, kriegen Sie natürlich mit einer Antwort, die auch einen Blick zurückwirft. Woher kommen wir denn eigentlich? Wir hatten einen Konzernvertriebsvorstand, der hieß Klingler. Der hatte alle Marken in Anführungszeichen unter sich im Vertrieb. Jede Marke hat sich natürlich selbst entwickelt und jede Marke hat eine eigene Entwicklung. Aber der Vertrieb war koordiniert. Wir haben heute mit Frau Wortmann eine Koordinatorin, die aber chancenlos ist. Warum ist sie chancenlos? Weil Herr Blume gesagt hat, alle macht den Marken. Also das heißt, jede Marke macht, was sie will. Und der Konzern verliert für meinen Begriff Milliarden in der Nichtabstimmung des Vertriebes dieser Strukturen, weil wir natürlich im Service, im Vertrieb unterschiedliche Systeme haben, wir haben unterschiedlichste Bonussysteme, wir haben unterschiedlichste Zielvoraussetzungen, denen wir hinterher hecheln. Sie müssen sich mal vorstellen, wenn der Konzern sagt einerseits, wir brauchen Zukunftshändler mit 5 Marken und andererseits reißt er aber den Vertrieb sozusagen auseinander und jede Marke macht ihren eigenen Vertrieb. Also ich meine, irgendwo stimmen da die Aussagen nicht. Also da müsste man sich mal vor den Spiegel stellen und die Frage stellen, was willst du eigentlich wirklich?
Aber es ist ja nicht ganz unerfolgreich, sondern eigentlich verkaufen die Marken doch verstärkt, erhöhen sich teilweise die Marktanteile der einzelnen Marken. Also anscheinend kann es ja nicht so verkehrt sein, die einzeln laufen zu lassen.
Ich glaube, dass die auch weiterhin selbst verzielt auch weiterlaufen müssen und ihren eigenen Vertrieb machen müssen. Aber er muss besser koordiniert werden. Es müssen die entsprechenden Synergieeffekte konzernseitig, aber auch handelsseitig gehoben werden. Das ist uns alles mal versprochen worden. Wir haben seinerzeit Herrn Dr. Dies und Herrn Brandstetter und Herrn Stackmann große Kataloge übergeben und haben gesagt, was an Synergien möglich wäre. Wir haben nichts davon gemerkt. Wir haben keine einzige Antwort darauf bekommen, die uns in irgendeiner Form im Handel weiterhilft. Der Konzern hat im Hintergrund einige Themen aufgenommen, das haben wir gemerkt, die sie selbst für sich gelöst haben. Wunderbar, aber handelsseitig haben wir da nichts gemerkt. Also ich glaube, dass wir hier in der Konzernkoordination deutlich mehr tun könnten, zum Wohle des Konzerns, zum Wohle des Handels. Aber wir merken das ja in den unterschiedlichen Verträgen, die auch gemacht worden sind. Der Skoda-Vertrag unterscheidet sich vom Volkswagen-Vertrag, der Seat-Vertrag unterscheidet sich vom Volkswagen-Vertrag. Also wir wissen ja als diejenigen, die die drei Verträge, nämlich Volkswagen und Audi, Nutzfahrzeuge verhandelt haben, wissen wir ja sehr genau, wo die entsprechenden Verträge funktionieren und wo sie nicht funktionieren. Wir machen ja mittlerweile jede Verabredung mit dem Werk selbst, indem wir sie selbst kontrollieren, indem wir sie selbst auf Qualität kontrollieren. Und das ist ja eine Funktionsweise des Verbandes, wie sie noch nie da gewesen ist. Wir sichern die Qualität ab. Und insofern gibt es das bei Skoda und Seat nicht, weil sie das in der Form und der Ausprägung gar nicht können.
Ich erinnere an 2018, da gab es dieses Geschäftsmodell, das neue Geschäftsmodell. Ich habe mich immer gefragt, was es sein soll. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber man hat gesagt, es ist richtungsweisend für die Branche. Man hat sich da tagelang eingeschlossen, Händlervertreter, Herstellervertreter, jeder wollte dabei sein. Und was da jetzt übrig geblieben ist, ist dann die unechte Agentur. Das war mal anders angedacht, oder? Und wenn es so war, an was ist gescheitert?
Ja, es ist letztlich gescheitert an den gesamten Systemen. Es ist gescheitert an der grundsätzlichen Haltung, dass wir ein Ökosystem aufbauen, was letztlich jedes einzelne Fahrzeug immer wieder zurückführt. Wir kommen jetzt langsam dazu, die Dinge zu benennen, die da notwendig sind. Das hat mit den Datenthemen zu tun, das hat mit dem Lead-Management zu tun. Aber uns fehlen immer noch die Rückführungs- und Loyalitätsprogramme, die durch die FS AG natürlich als Vertriebsarm des Konzerns gesteuert werden müssen. Das ist bis heute nicht passiert. Das heißt, wir haben kein durchgängiges System, was am Auto hängt, sondern wir haben es immer sozusagen immer nur am Vertrag hängen. Das heißt, nach 3 Jahren verlieren wir ein Fahrzeug aus den Augen, anstatt dass wir es im Auge behalten. Das war alles 2018 in einer sogenannten großen Syntegration mit Professor Malik im MMI ganz anders projektiert und ganz anders gedacht. Aber durch die Tatsache, dass alle 3 Jahre die Manager bei Volkswagen wechseln, haben sie natürlich auf einmal einen Verlust an Wissen. Sie haben einen Verlust an Vision. Das heißt, ihre Vision, unsere Vision, die wir 2018 entwickelt haben, die wurde 2021, 2022 schon unterbrochen, weil da gingen die meisten. Und jetzt gehen die Nächsten.
Der Handel ist geblieben.
Der Handel ist geblieben. Und der Verband ist geblieben. Wir sind die Konstanten. Ich sage immer, wir haben lebenslänglich.
Dann stellt sich die Frage, wenn man jetzt sozusagen noch mit diesen Systemen hadert, die eben noch nicht so weit sind, warum hat dann der Konzern anscheinend die Bestrebung, oder vor allem Volkswagen, die unechte Agentur auf die Verbrenner auszuweiten?
Na, das ist ein fürchterlicher Blödsinn, den ich mir gar nicht erklären kann. Das ist eine Maßnahme gewesen oder eine Aussage gewesen, die sie beim Europäischen Händlerverband gemacht haben in Oslo. Der Europäische Händlerverband ist letztlich überhaupt kein Verhandlungsgremium, sondern es ist eine Diskussionsplattform, hat sich allerdings anscheinend in ein Verhandlungsgremium entwickeln wollen, um dort Punkte zu machen. Wir können das nicht mehr nachvollziehen. Aufgrund dessen sind wir auch aus dem EDC ausgetreten. Wir haben also keine Verbindung mehr zum EDC aus diesen Gründen. Und der EDC hat sich hier in irgendeiner Form vor den Karren spannen lassen für eine völlig blödsinnige Überlegung. Die ist blödsinnig aus folgenden Überlegungen. Der Konzern muss alle Verbrennerfahrzeuge in die Bücher nehmen. Das heißt, Herr Dr. Antletz als CFO, der sowieso schon große Schwierigkeiten hat, den Konzern stabil zu halten in seiner Ertragsstärke und in seiner Ergebnisstärke, muss sein Working Capital nochmal deutlich vergrößern, müsste sein Capital deutlich vergrößern, was ich gar nicht verstehe, wie er das schaffen will. Das ist das Allererste. Das Zweite ist, wir verlieren sofort Volumen, weil die Verbrenner ja gesteuert werden müssen. Ich habe eben den Tiguan genommen, ich habe eben besonders gelobt, ich habe den Passat-Variant besonders gelobt. Wir haben die T-Rocks, die kleinen SUVs. Wie wollen Sie diese Fahrzeuge als Konzern lenkend steuern in die Einzelverbraucher? In die Einzelverbraucher in Form von Kleinstbetrieben mit 1, 2, 3 Autos, Small Commercial genannt, in die Flottenbetriebe, in den entsprechenden unterschiedlichen Größenordnungen, in den Taxen, Riesengeschäft in den Großstädten. Wie wollen Sie das machen? Wie wollen Sie da die Preispunkte finden? Wie wollen Sie das machen? Das wird dem Konzern nicht gelingen. Die Vertriebsstrukturen hat der Handel. Das ist ein absoluter Asset. Und wenn Sie Herrn Scheible sprechen in Deutschland, wenn Sie Frau Labbé ansprechen, wenn Sie Herrn Sander ansprechen, die wissen ganz genau, was sie am Handel haben und wo die Preispunkte im Handel gefunden werden können. Das kann der Hersteller nicht. Das heißt, er würde sofort Volumen verlieren. Und diese ganze Diskussion, die derzeit geführt wird, die schadet dem Konzern natürlich massiv. Denn jedes Gespräch, was ich mit einem Händler führe, ist, der sagt, Herr Wedding, welche Marke schlagen Sie mir denn vor, welche ich dazu nehmen soll? Ich kann mich doch auf Volkswagen gar nicht mehr verlassen. Also diese Art von Diskussion, die liegt ja nur an einer zentralen Steuerung im Werk für dieses Thema Agentur und den dahinterliegenden Angestellten, die das Thema steuern, die anscheinend irgendwie ihren Ruf wieder reparieren wollen. Ich weiß es nicht, aber eines weiß ich. Ungeschickter kann man gar nicht sein.
Okay, dann lassen Sie uns noch mal kurz über das Thema Direktvertrieb sprechen. Der Online-Direktvertrieb war ja auch so ein Part, der dazu beigetragen soll, dass sich die unechte, echte Agentur durchsetzt. Ja? Wie weit ist damit gekommen? Sind die Systeme da? Ist das vorhanden? Wird es wahrgenommen? Wie ist da der aktuelle Stand?
Also, wir haben ja in den Verträgen online gleich offline drinstehen. Das heißt, uns ist es so oder so recht. Wenn wir online verkaufen, verkaufen wir online mit der Maßgabe, jeder Kunde muss reinschreiben, welchen Händler er als präferierten Händler eingibt und der Händler bekommt dann die entsprechende Provision. Das heißt, es ist kein Provisionsthema, sondern es ist ein Organisationsthema und es ist ein Kundenthema, weil der Kunde natürlich auch diese entsprechende Funktion wählen können muss. Wir haben mittlerweile einen Online-Shop bei Volkswagen, der sehr erfolgreich ist. Erfolgreich insofern, als dass er da ist, als dass er entwickelt ist, als dass die Voraussetzungen dafür gefunden sind und auch mit uns gemeinsam abgestimmt sind. Also insofern funktioniert der Onlinehandel theoretisch. Aber was bedeutet denn Onlinehandel wirklich? Derzeit noch nicht viel. Wir kennen, glaube ich, 3 oder 4 getätigte Geschäfte, die wirklich online verkauft worden sind, weil wir jetzt auch die elektronische Unterschrift über die FSAG haben. Wir haben diese Module, aber einen wirklich aktiven Online-Vertrieb haben wir noch nicht. Der Kunde ist noch nicht dazu bereit. Jede Beratungsfirma sagt natürlich, ihr müsst Online-Vertrieb haben. Ja, müssen wir auch. Wir müssen es bereitstellen. Wir müssen darauf gewappnet sein, dass das passiert. Das müssen wir. Und wir müssen auch wissen, wie wir damit umgehen. Aber die Zeit ist noch nicht reif. Noch will der Kunde, auch der User-Chooser, will sich in den neuen Tiguan setzen, will wissen, nehme ich jetzt den oder gehe ich doch zum Konkurrenten, gehe ich zu Mercedes und kaufe mir den Wagen. Die Wagen werden verglichen im Look and Feel. Und insofern glaube ich, dass wir noch nicht ganz reif dafür sind. Aber wir brauchen die Voraussetzungen. Und wir werden sie auch schaffen. Wir sind bei Audi dabei, wir sind bei Nutzfahrzeuge dabei. Skoda ist auf dem Weg. Was bei Seat ist, weiß man nicht. Die haben ja ihren Verband immer noch nicht in Ordnung. Da gibt es noch keinen Präsidenten und gar nichts. Die Strukturen dahinter sind auch sehr dünn. Der Marke für meinen Begriff nicht angemessen. Und insofern kann ich dazu nicht viel sagen, was die anderen Marken betrifft. Bei Volkswagen sind wir so weit, dass wir sagen, da können wir uns mittlerweile einen Online-Vertrieb vorstellen.
Nun, die Digitalisierung schafft ja auch die Möglichkeit, direkt den Zugriff zum Kunden zu haben, übers Fahrzeug, über die App, über eben On the Air, heißt es ja auch. Das bringt mich auch zur Frage der Functions on Demand. Ja, man kann also quasi künftig ja was dazu buchen. Ja, ich kann die Anhängerkupplung einschalten, ich kann, Spotify einschalten, ich kann 20 Kilowatt mehr mir holen aus der Batterie. Ja. So und so und so, gibt ja ganz viele Möglichkeiten inzwischen. Ist es zufriedenstellend geregelt bei Volkswagen, dass die Händler daran beteiligt werden?
Also in der damaligen Zeit erinnere ich noch sehr genau, wie ein heute besonders wichtiger Mann aus dem Volkswagen-Konzern in den Verhandlungen mir sagte: Herr Wedding, FOD spielt gar keine Rolle, also machen Sie sich da mal gar keine Gedanken. Das können wir im Prinzip, glaube ich, so abhaken. Ich bin damals in den Industrieclub nach Düsseldorf gegangen und habe beim Jahresessen mehrere Vorlieferanten gefragt, wie sieht denn eigentlich aus eurer Sicht FOD aus? Und dann wurde mir auf einmal sehr klar und sehr schnell klar, dass die Fahrzeuge demnächst alle ausgestattet sind mit Ausstattungs-Items, die sie online schalten können. Und damit wird natürlich FOD ein Geschäft. Und deswegen haben wir FOD in unseren Verträgen eingearbeitet. Wir wissen heute bei jedem Kauf, dass wir eine Provision bekommen, wenn sie elektronisch vom Lenkrad aus sozusagen gemacht wird. Und wenn sie über den Händler sozusagen per Gutschein oder per Gutscheinlink verkauft wird, kriegen wir eine deutlich höhere Provision. Also das haben wir eingearbeitet, da haben wir keine Sorgen.
Gut zu wissen, ist ja auch ein Signal für andere, die gerade dabei sind, neue Verträge zu kreieren oder beziehungsweise neue Verträge vorgelegt haben. Da ist ja nicht immer alles so sauber über Volkswagen, muss man auch mal dazu sagen, ja, weil da auch vielleicht nicht so verhandelt werden kann, weil auch die Manpower fehlt. Deswegen eben muss man sich eben schauen, wie es die großen Fabrikate machen, um da eben unter Umständen auch was abzugucken. Eine Frage habe ich noch, die den Vertrieb insgesamt betrifft. Das ist der Trend zu großen Händlergruppen. Das setzt sich ja fort. Natürlich ganz vorne sind Volkswagen, Audi, Konzern, Händlergruppen, die ja auch wachsen. Wo geht der Weg dorthin? Heißt es, dass der Handel künftig auch mehr Gewicht bekommt, wenn die großen Gruppen eben noch größer werden?
Jede sehr viel größere Gruppe hat natürlich gegenüber seinem Vorlieferanten ein höheres Gewicht. Ganz klar. Je mehr ich verkaufe, umso mehr Gewicht bekomme ich bei meinem Lieferanten. Das ist so. Aber wir merken ja auch, dadurch, dass wir uns damals unter dem Eindruck von Herrn Professor Malik auch in der Handelsorganisation mit einer entsprechenden Syntegration bewegt haben und uns untereinander so vernetzt haben, dass zwischen die großen, die mittleren und die kleinen Händler auch kein Blatt Papier passt, merken wir, dass es auch den großen Handelsgruppen sehr lieb ist, wenn ein Verband dazwischen steht und man nicht selbst sozusagen seine eigenen Interessen artikulieren muss. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich glaube, ist, dass sich große Verbünde ergeben. Möglicherweise natürlich Händlergruppen, die da sind, werden größer, aber wir merken auch, dass es Verbünde gibt, in denen sich Fusionen ergeben. Man ist dann eben zukünftig nicht mehr als Eigentümer und Geschäftsführer unterwegs, sondern als Gesellschafter und Geschäftsführer unterwegs. Und ich glaube, dass das der richtige, moderate Weg ist, um in Zukunft zusammenzuwachsen. Denn viele kleinere Betriebe können die Synergien gar nicht mehr erzeugen, die es ihnen möglich macht, Kosten zu sparen. Und das kann man nur in größeren Verbünden. Und insofern glaube ich, dass solche Unternehmen wie Prudentis oder auch die großen Unternehmensberatungsgesellschaften von der Art Rat und Partner und wie sie alle heißen, derzeit massiv damit beschäftigt sind, Interessengruppen zu bündeln und daraus Unternehmen zu schaffen, die mit verschiedenen Gesellschaftern unterwegs sind. Die AWEMO hat es uns vorgemacht mit ihrem Berater an der Spitze, wie man ein solches Unternehmen erstmal zusammenbringt. Dann kommen die Schwierigkeiten und wenn die gelöst sind, kommt der richtige Start ins Leben. Und so ist das auch, glaube ich, in Zukunft im Volkswagen- und Audi-Bereich. Da werden wir uns noch wundern, wie viele Betriebe sich zusammenschließen werden müssen, um überhaupt am Markt dann erfolgreich zu sein.
Wie muss sich jetzt Ihr Verband einstellen darauf? Gibt es da spezielle neue Herausforderungen, was wir gerade diskutiert haben?
Also wir stellen uns insofern darauf ein, dass wir all diejenigen mit unterstützen, in ihren Gedanken diese Dinge zu tun. Wir sind ja mittlerweile diejenigen, die die gesamten Unternehmenskonferenzen in Deutschland als Schirmherren sozusagen begleiten und vor allen Dingen auch befeuern mit Informationen und auch mit Ideen, wie man solche Dinge angeht. Wir fühlen uns hier als Berater und Wegbegleiter und vor allen Dingen als Enabler und als Möglichmacher von Chancen. Und diese Chancen, die ein Unternehmer heute im Markt sehen muss, die müssen wir als Verband voraussehen, um die Bedürfnisse des Inhabers letztlich auch zu erkennen und denen auch entsprechend antworten zu können. Also insofern ist der Verband eine sehr wichtige Größe für die Handelsorganisation und das auch in Zukunft und umso mehr, weil natürlich die Kraft, die vom Konzern auswirkt, immer stärker wird, notwendigerweise durch die Transformation, die er gehen muss.
Ja, lieber Weddigen, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Weinzel.
Der Autohaus-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Rameder, Europas größtem Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme.